Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute zu Gast bei mir Till Warnbeck. Till ist Gründer von Impact. Das, was er mit Impact macht, ist ziemlich speziell, weil eigentlich gibt es dafür im deutschen Gemeinnützigkeitsrecht gar keinen guten Weg. Till sammelt mit seinem Team Spenden ein und diese Spenden geben sie dann an Startups in Afrika im Rahmen eines Investments weiter. Und wie das genau funktioniert? Das ist ein relativ großer Block, das ist super spannend für alle, die sich fragen, was kreative und abgefahrene Modelle sind, um zu helfen. Wir reden aber, wie auch in vielen anderen Podcasts und Interviews, die ich aufgezeichnet habe, darüber, wie er da eigentlich hingekommen ist. Weil Till hat ursprünglich mal bei Procter & Gamble gearbeitet. Warum man da weggeht, wenn das eigentlich ein schöner goldener Käfig ist und warum er dann zur Welthungerhilfe gegangen ist und von dort dann zu Impact über den kleinen Weg Umweg zu einem kleinen Buchverlag, darüber reden wir. Ein super schönes Interview, auch ein bisschen länger als sonst, weil wir viele Themen hatten und noch lange nicht mit allem durchgekommen sind. Also sehr wahrscheinlich, dass hier in 2026 eine Fortsetzung folgt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Wie immer, denkt daran, erzählt vielen Menschen von diesem Podcast, erzählt vielen Menschen davon, dass es diese Leute wie Till und wie viele andere gibt. Dann erreichen wir eine ganze Menge, weil nur zusammen können wir diesen Planeten zu einem besseren Ort machen. Viel Spaß, los geht's. Herzlich willkommen im Goodcast.
Danke.
Ich habe eine Überschneidung zwischen uns beiden festgestellt. Und jetzt pass auf. Mhm. Es ist richtig strange. Es ist wirklich strange. Eine persönliche Anekdote von mir, und zwar im November 2018 war ich in Nairobi. Und ich war in Nairobi nicht, weil es so eine schöne Stadt ist und weil es da so...
Was es aber ja auch ist.
Ja, ist es und weil es da so tolle Menschen gibt, sondern ich war in Nairobi... So, warte, jetzt mal ein bisschen Fahrstuhlmusik kurz einspielen. Ich muss es raussuchen, weil es ist einfach zu witzig. Mir war das nicht klar und dann habe ich es bei euch vorhin gesehen und dachte so, die Welt ist ein Dorf. Und im Zweifelsfall geht das bis nach Nairobi. Mal gucken.
Ich denke schon die ganze Zeit November 2018.
Kennst du das?
Ja.
Ich weiß nicht, ob die inzwischen umgezogen sind. Aber also ich zeige dir gerade ein Foto.
War das die Produktionsstelle von die Django Makers?
Ja. Echt? Ich war da und habe mir die angeguckt und habe mit den Leuten gesprochen vor Ort. Ich bin gerade eben, ich bin die Bilder, ich kann dir das gleich erzählen, was der Hintergrund davon ist. Es gibt nämlich ein Foto von mir mit den Leuten, die das dort vor Ort machen. Und jetzt kann ich dir sagen, was der Hintergrund ist. Ich habe für das Recycling-Wertstoffunternehmen Alba damals ein Projekt aufgebaut. Und das Projekt hieß Global Pioneers. Hm. Und wir haben im Rahmen von Wertstoffen, Recycling und so weiter und so weiter, haben wir weltweit mit Fokus auf 7 Länder, haben wir nach Vorzeigeprojekten gesucht, die da eben gut unterwegs sind und haben dafür die IHKs angezapft. Und so bin ich dort gelandet. Und dann bin ich vorhin eure Projekte durchgegangen und dachte so, das kann doch nicht sein.
Ja, mittlerweile sind die umgezogen. Es sieht alles ein bisschen professioneller aus.
Ja, sehr gut.
Und ich habe gedacht, sag mal, November 2018, da war ich nicht in Nairobi, da saß ich im Nieselregen in Hamburg.
Was hast du damals noch gemacht?
Da war ich gerade aus meinem alten Job raus.
Ja.
Und meine Frau, die Journalistin ist, war auch gerade frei. Und dann haben wir uns im Nieselregen und es war einfach wirklich ganz fürchterlich. Es war irgendwie dunkel und kalt und es regnete und wir hatten gesagt, komm, lass uns irgendwie Kaffee trinken gehen. Und dann guckten wir uns an und sagten beide, das ist irgendwie blöd hier, oder? Und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Australien.
Ach.
Und haben dann entschieden, an einem nieseligen Novembermorgen die Kinder aus der Schule zu nehmen und für ein halbes Jahr nach Australien zu gehen. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben den Kindern gesagt, Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Und die dachten so, oh toll, was gibt's Süßigkeiten oder so. Und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Australien. Und dann guckten die uns an, Totenstille. Und dann fingen alle an zu weinen und die eine schluchzte und sagte, das ist das Schlimmste, was in mir in meinem Leben je passiert ist. Und wir so, oh Mann, wir wollten doch eigentlich was Cooles machen. Es war dann auch eine geile Zeit. Es war richtig toll. Es war ein tolles halbes Jahr.
Also ihr wart am Ende.
Und wir waren, ja. Wir sind an Heiligabend sind wir losgeflogen und im Juli des nächsten Jahres zurückgekommen.
Geil. Siehst du noch eine Überschneidung? Ja. Haben wir mit unseren Kindern vor 3 Jahren auch gemacht. Haben die für ein halbes Jahr rausgenommen und so ins Wohnmobil gesetzt und sind durch Europa gefahren. Hm. Aber die waren noch ein bisschen, nee, obwohl, die waren so alt, wie deine Kinder heute sind, ungefähr.
Ja, die waren damals so 9 und 11. Die Zwillinge 9, die älteste 11.
Ja, ja, haut hin. Na, verrückt, da wart ihr auch mit 3 Kindern unterwegs. Hm. Ja, super. Wie klein. Warum bist du damals rausgegangen? Jetzt rollen wir das von hinten auf.
Also wo war ich damals, war ja die Frage.
Ich weiß es ja.
Gerade du weißt es. Ich war bei der Welthungerhilfe.
Ja.
Und da war ich jahrelang gewesen, eigentlich die gesamte Grundschulzeit meiner Kinder. Und das hat auch damit ein bisschen was zu tun, weil die Kinder, die Welthungerhilfe ist in Bonn und eine Außenstelle in Berlin und 30, glaube ich, Landesgeschäftsstellen überall. Und ich war halt ununterbrochen unterwegs. Die Familie war in Hamburg und ich war eigentlich immer weg. Und irgendwann sagte mir eine meiner Töchter, Papa, es ist immer so was Besonderes, wenn du zu Hause bist. Und ich dachte so, Scheiße.
Das ist Shit.
Das ist echt das Letzte, was du hören willst. Und war einer der Gründe. Mhm. Ein anderer Grund war, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich dieser Versuch, Wirtschaft und Entwicklungspolitik zusammenzudenken, das geht in einer total guten und unglaublich qualitativ anspruchsvollen, sehr, sehr guten Organisation schwierig, weil sie einfach eine gewachsene Organisation mit gewachsenen Strukturen ist. Ja. Und das ist ja häufig so, wenn man Innovation will, innerhalb von bestehenden Organisationen und Firmen ist das ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gedacht, mache ich es lieber im Kleinen selbst. Und das war genau diese Zeit, da war ich gerade raus bei der Welthungerhilfe und hatte aber noch nicht so richtig genau eine Idee, was ich machen würde. Und die Idee ist mir dann in 6 Monaten Australien auf dem Surfbrett gekommen.
Surfst du auch noch?
Nee, also.
Das wäre jetzt die dritte Überschneidung, das wäre jetzt echt auch too much.
Ehrlich gesagt, ich bin so ein Möchtegern-Surfer, nicht? Ich habe dann auch angefangen, Gitarre zu lernen und irgendwie so, und das war eigentlich ziemlich peinlich. Lass mal ganz
kurz Benchmarking betreiben. Was heißt Möchtegern-Surfer? Weil vielleicht bin ich auch ein Möchtegern-Surfer.
Ja, ich habe das irgendwie mit sehr viel Leidenschaft, aber mit wenig Stehvermögen auf dem Brett gemacht.
Okay. Ja, okay.
Ja, also leider 30 Jahre zu spät angefangen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist bei mir auch so. Ich liebe es total. Mhm. Wenn ich dann mal Leuten erzähle, dass ich surfe, ist meine erste Frage, so richtig in Barrels? Ja, also so richtig, nee. Ich paddel, stehe drauf und dann lasse ich mich nach vorne schieben. Aber es ist trotzdem geil. Und jetzt, um noch einen Schritt weiter zurückzugehen, dann springen wir ganz weit nach vorne. Du warst vorher bei Procter & Gamble. Und der Schritt von Procter & Gamble hin zur Welthungerhilfe ist ja ein großer. Warum hast du das gemacht? Also sehr wahrscheinlich hättest du ja auch einfach Karriere bei Procter & Gamble machen können.
Ja, das stimmt. Und ich war ein durchaus erfolgreicher Waschmittelverkäufer und hatte dann aber irgendwie das Gefühl, will ich eigentlich als Waschmittelverkäufer in Rente gehen? Und dachte ziemlich deutlich, nee, will ich nicht.
Und warum nicht?
Ja, weil das sozusagen so Großkonzerne häufig auch ein goldener Käfig sind. Ne? Das hat mir durchaus Spaß gemacht. Ich habe da wirklich gerne gearbeitet. Ich war jetzt vor einem Monat auf so einer ehemaligen Veranstaltung hier in Berlin und das war wie ein Familientreffen.
Ja.
Was eigentlich ungewöhnlich ist, denn ich habe da damals auch gar nicht so richtig reingepasst als irgendwie so ein bisschen Gutmensch, der irgendwie dachte, Mensch, Wirtschaft kann doch irgendwie anders und mehr. Und dann bin ich in dieses extrem erfolgsverwöhnte und stromlinienförmige Unternehmen gekommen und habe das aber echt genossen 10 Jahre. Ich habe das gerne gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, ich lerne da eine ganze Menge. Ich habe ja hab Geschichte studiert. Ne?
Wäre meine nächste Frage gewesen, komme ich gleich drauf.
Und wenn du Geschichte studierst, was macht man dann Taxifahrer oder Lehrer? Ich habe mich auf Lehramt studiert.
Oder was anderes studieren im Nachgang.
Oder das. Und das Problem bei der Geschichte, das ist mir danach erst aufgefallen, ist, per Definition sind die meisten Menschen, mit denen man sich als Historiker beschäftigt, ja schon tot. Und das war mir nicht lebensbejahend genug oder nicht genug im Jetzt. Und dann dachte ich, ich finde eigentlich diese Idee von Wirtschaft cool, weil man da Ergebnisse sieht, schnell arbeitet. Und ich hatte, glaube ich, auch so einen gewissen Wettbewerbsgehen, so Wettbewerb besiegen, Beat Competition und so. Und wenn du jetzt nichts gelernt hast, wie ich, das macht man dann, gehst ins Marketing. Und so ist es bei mir dann auch gekommen.
Gut, du hast ja was gelernt, du hast ja studiert und das muss man auch dazu sagen, in renommierten Universitäten.
Das stimmt, ich glaube, ich habe lernen gelernt wahrscheinlich. Und oder so habe ich mich da zumindest dann rein verkauft, nicht? Dass ich gesagt habe, was können Sie? Noch nichts, aber ich kann lernen. Und das hat damals dann geklappt und ich habe bin in diesem goldenen Käfig dann auch gerne gewesen. Wir sind nach Genf dann gezogen, haben 8 Jahre in Genf gelebt, die Kinder sind da geboren, hatten eine schöne Zeit und solche Konzerne machen es dir halt auch immer schwerer, dann zu gehen, weil dann hast du irgendwie Aktienoptionen und dann kommt irgendwie die nächste Beförderung oder der nächste Job und irgendwie hatte ich aber ein total krasses Störgefühl eigentlich die ganze Zeit, dass ich gesagt habe, das ist schade, wie wir alle unsere Talente nutzen, um eigentlich reiche Leute reicher zu machen. Mhm. Und irgendwie dachte ich, das muss doch, kann man nicht damit was anderes machen. Und ich hatte dann angefangen, das innerhalb von Procter & Gamble schon zu verändern. Ich habe eine Unternehmensberatung für soziale Projekte gegründet.
Die bei Procter & Gamble als Intrapreneur?
Ja, würde man heute wahrscheinlich so sagen.
Das ist ein gutes Gespräch, das ich geführt habe mit Heiko Hosumi Spitzek, der unterrichtet in Brasilien. Der untersucht das, wie wichtig Intrapreneure in großen Organisationseinheiten sind, weil meine These war, eigentlich auch real. Mhm. Machen am Ende eh nichts besser. Und er sagt, nee, es ist ganz anders. Du brauchst die Leute, weil sich sonst von innen heraus gar nichts mehr bewegt.
Ja, das kann durchaus sein. Das war jetzt eine kleine Geschichte. Wir haben so eine kleine Gruppe aufgemacht, die letztendlich versucht hat, den Hilfsorganisationen oder gemeinnützigen Organisationen, Projekten, Vereinen zu helfen, ihre PS auf die Straße zu kriegen. Denn häufig hast du in solchen Organisationen sehr viel Herzblut und unheimliche Leidenschaft, aber nicht unbedingt die Werkzeuge, um es dann auch in die Wirkung zu kriegen. Und deshalb war unsere These damals, wir helfen denen mit all den Prozessen, die wir halt gelernt hatten, Finanz oder Logistik. Und wir haben tolle Sachen gemacht, fand ich, neues Preismodell für ein Laienorchester oder neues Logistikmodell für die Schweizer Tafel, solche Sachen. Und das hatte ich dann aufgebaut, hatte dann so ein bisschen sozial, intrapreneurmäßig wahrscheinlich weitergemacht bei Procter. Habe eine Auszeit gemacht und bin nach Afrika gefahren. Zuerst als Hochzeitsreise. Und dann musste meine Frau aber zurück und ich bin noch geblieben und habe 2-3 Monate im Township in Tansania gelebt. Mhm. Und das hat mir eigentlich gezeigt, da will ich hin. Da schlägt mein Herz.
Warum hast du da gewohnt? Hast du gedacht, auch war jetzt schön auf der Hochzeitsreise, wir waren hier erst so schön in der Lodge, aber jetzt hätte ich gerne den Gegenentwurf dazu?
Naja, wir haben eine Nacht haben wir auch in so einem schönen Resort gemacht, aber ansonsten sind wir viel einfach mit dem Bus rumgefahren und mit dem Rucksack und so über Land gezogen. Ich hatte mir das vorher organisiert, auch das war, hatte schon ein bisschen was mit Procter & Gamble zu tun, weil ich gesagt habe, lass uns so eine Art von sozialem Austausch, so ein Social Gap, ich weiß nicht, wie man es nennen würde.
Soziale Auszeit.
Soziale Auszeit.
Nee, hört sich richtig blöd an.
Ja, klingt blöd.
Eine Auszeit mit einem sozialen Fokus.
Sowas.
So.
Und die Idee war, wenn die Firma das macht, dann zahlt sie die sozusagen Sozialbeiträge weiter, weil die Firma letztendlich davon auch profitiert, wenn die Mitarbeiter mal rauskommen und was Neues lernen. Und da hatte ich mir eine Organisation angeguckt, wo ich dachte, lass uns das als Piloten mal vielleicht machen. Und ich war das Versuchskaninchen und bin da hingefahren. Und es war eine schöne Organisation, die mit AIDS-kranken Frauen gearbeitet hat, am Fuß des Kilimanjaro im Norden von Tansania. Und da habe ich in einem Township gelebt. Garamtoni heißt das. Kleine Ansiedlung, direkt auf der Strecke zwischen Tansania und Nairobi. Das Problem ist, da fahren viele LKWs und LKWs haben LKW-Fahrer und LKW-Fahrer bedeutet leider immer viel Prostitution entlang der Straßen. Und wenn du dann eine Kultur hast, wo sozusagen die Witwe den Schwager heiratet als Zweit- oder Drittfrau, dann hast du AIDS-Raten von über 50% in den Dörfern. Und das war ein furchtbares Problem. Und dieses Projekt, in dem ich da mitgearbeitet habe, hat letztendlich mit AIDS-kranken Frauen gearbeitet. Nun hatte ich ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das war das erste Mal in Afrika. Ich kannte mich mit Gesundheit nicht aus. Und daraus ist eine total spannende und schöne und letztendlich irre prägende Zeit geworden. Weil ich die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, was ist denn euch wichtig eigentlich? Oder am wichtigsten? Und die Antwort war nie, ich will wieder gesund werden. Die Antwort, die immer kam, ist, ich will meine Familie wieder ernähren können. Mhm. Und das hat mir total die Augen geöffnet, weil mir dann wahrscheinlich erst später bewusst geworden ist, wie viel Würde in Geld steckt, weil du durch einen Job Möglichkeiten hast. Du hast sozusagen deine Würde zurück und du kannst es ausgeben für Gesundheit und für Ernährung und für Bildung. Und dann dachte ich plötzlich, ich habe vielleicht von Gesundheit keine Ahnung von Afrika, aber von Wirtschaft habe ich ein bisschen Ahnung. Das hatte ich ja nun schon 10 Jahre gemacht. Und dann haben wir ziemlich klein und auch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, in der Rückschau, aber zumindest versucht, diese Frauen in die Lage zu versetzen, kleine Geschäfte aufzubauen.
Okay, mit Mikrokrediten oder wie habt ihr das gemacht?
Mit Mikrokrediten. Ja. Ah, okay. Und dann haben wir Geschäftsmodelle. Ich bin dann sozusagen mit meinen lokalen Kollegen da über die Dörfer gezogen. Und wir haben geguckt, welche Geschäftsmodelle gefallen euch eigentlich? Was könnt ihr? Was wollt ihr? Haben dann eine ganze Menge so kleine Sachen gemacht. Hühnerzucht, um die Eier zu verkaufen. Chapatis backen und auf dem Markt verkaufen, sowas. Und das war letztendlich eine sehr prägende Erfahrung. Ich dachte, das ist mein Beitrag, der Versuch, sozusagen Wirtschaft für was anderes einzusetzen. Ich bin dann noch irgendwie 5 Jahre bei Procter geblieben, weil der goldene Käfig dann irgendwie doch ein bisschen schwer war. Aber irgendwann habe ich den Weg rausgeschafft.
Hast du diesen goldenen Käfig im Nachgang irgendwann mal wieder vermisst? Dass du dachtest, boah, eigentlich würde ich schon ganz gern wieder zurück. Also ist ja auch so, Social Entrepreneur ist ja nicht immer ohne Entbehrung. Also hast du dir irgendwann mal gesagt, ach, die Antwort dauert zu lange.
Nee, habe ich nicht. Also weil mir total klar war, ich musste da raus. Und mir war auch klar, ich habe so viel gelernt, wie ich da lernen konnte. Das, was ich vermisst habe, ehrlich gesagt, und was ich nach wie vor manchmal vermisse, ist, ich habe da halt angefangen zu arbeiten. Und der erste Arbeitgeber ist total prägend, weil der dich, ja, dir beibringt, wie man arbeitet und was sozusagen normal ist und wie die Kultur ist. Und das, finde ich, ist erstaunlicherweise doch noch ziemlich stark in mir. Und das andere, was ich auch merke, ist, so die ersten Jahre, ich habe meinen ersten Führungsjob nach 4 Jahren oder 3,5 Jahren gekriegt. Aber das war noch mittleres Management dann, nicht? Und dann irgendwann ging die Leiter immer höher und dann hatte ich meinen ersten Geschäftsführerposten. Und das, was ich dann vermisst habe, ist einfach Kollegen zu haben. Wenn du plötzlich irgendwie Chef bist, dann redet ja auch keiner mehr offen mit dir. Und das vermisse ich. Also manchmal denke ich so zurück, Mensch, so die ersten Jahre, wo man irgendwie noch über seinen Chef lästern konnte, die vermisse ich so ein bisschen.
Ich fühle dich gerade, ich habe heute ein sehr besonderes Erlebnis gehabt, dass das doppelt unterstreicht, ohne da zu sehr drauf einzugehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Als du zur Welthungerhilfe gegangen bist, war das für dich eine große Umstellung? Also von dem einen hin zu dem anderen?
Ja, total. Ja, das war unglaublich. Ich hatte einen kleinen Abstecher vorher noch gemacht und war Geschäftsführer vom Buchverlag geworden.
Von welchem?
Gref und Unzer, GU, Ratgeber. Kochbücher, Tiere, Garten, so.
Okay.
Und das sozusagen deutscher Mittelstand, der ist anders als Großkonzerne. Die Geschwindigkeit ist eine andere, die Kultur. Und das hat mir, glaube ich, da habe ich mir die ersten paar Male schon ordentlich in den Kopf gestoßen und war deshalb etwas mehr vorbereitet auf andere Geschwindigkeiten. So. Was dann bei der Welthungerhilfe dazugekommen ist, ist der soziale Sektor. Den kannte ich halt nicht. Und das war eine unglaubliche Umstellung. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich da im Nachhinein wirklich erfolgreich war. Ich habe einige Sachen versucht umzusetzen, aber sozusagen diese Welt oder diese Kultur ist eine andere. Und das war eine irre Umstellung. Ich habe das sehr genossen, weil ich einfach die Organisation sehr geschätzt habe und die Ziele sehr geschätzt habe. Und es auch irgendwie sehr, sehr wertgeschätzt habe, dass die da jemanden von außen reinholen und letztendlich mir alles beibringen, was ich über Entwicklungspolitik jetzt weiß. Ne? Sozusagen bekanntes Fahrwasser war das nicht, nee.
Was würdest du sagen, war der größte Unterschied, wenn du diese beiden Welten miteinander vergleichen würdest? Weil das ist ja spannend. Ich habe relativ selten Leute hier sitzen, die wirklich in beiden Welten unterwegs waren, sondern in der Regel ist es so, die meisten nicht alle, aber die meisten haben irgendwann ein Erlebnis und das gibt ihnen dann so den Weg vor, bevor sie erstmal in eine Konzernwelt eintauchen, sondern sie sind dann gleich auf diesem sozialen Weg unterwegs. Was war der größte Unterschied?
Also ich glaube, die Banalität der Ziele in der Privatwirtschaft ist einerseits nervig, aber zum anderen auch ein unglaublicher Vorteil. Du kannst in der Privatwirtschaft Erfolg und Misserfolg extrem klar und einfach messen. Geht der Umsatz hoch, ja oder nein? Geht der Gewinn hoch, ja oder nein? So. Und auf diese Art von Spielregeln können sich auch alle verständigen. Und das macht es, glaube ich, ein Stück weit leichter, in diesen Organisationen oder in diesen Firmen Ergebnisse zu liefern, weil klar ist, wie man gute Ergebnisse misst. Mhm. Und im sozialen Bereich ist das gar nicht so klar. Das ist viel nuancierter, viel mehr Schattierung, viel spannender und viel interessanter und eigentlich auch viel richtiger, aber schwieriger. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist jetzt so ein bisschen meine eigene hobbypsychologische These, in der Privatwirtschaft funktioniert Feedback anders. Was ich gelernt habe, eigentlich von der ersten Führungsrolle, ist, wenn du Feedback gibst, mach's nicht persönlich. Sag dem anderen, ich finde dich nicht blöd, mir fällt auf, ich nehme Folgendes wahr in deiner Arbeit und lass uns auch mal gucken, ob man das anders machen könnte und zu mehr besseren Ergebnissen zu führen. Und diese Grundregel, Feedback nicht persönlich zu nehmen oder zu geben, ist eine, die häufig im sozialen Sektor total schwierig umzusetzen ist, weil viele Menschen sich sehr stark mit ihrer Tätigkeit identifizieren. Mhm. Und man würde jetzt auf den ersten Blick sagen, Mensch, das ist doch toll, da bringt jemand seine ganze Persönlichkeit zur Arbeit. Und das ist auch toll, führt dann manchmal zur Selbstausbeutung einerseits, führt aber auch dazu, dass du diese Art von unpersönlichem Feedback eigentlich nicht geben kannst, weil dann die Reaktion ist so, wie willst du sagen, dass ich mich nicht genug identifiziere mit meinem Job oder wie, ich soll das nicht persönlich nehmen, aber ich bin doch sozusagen meine Arbeit. Und das macht, ist jetzt meine hobbypsychologische These, Veränderungen in einem sozialen Sektor schwieriger, weil du dich weniger von außen betrachten kannst.
Okay, was wäre denn deine Empfehlung, um es anders zu machen? Oder wie machst du es anders? Also jetzt hast du deine hobbypsychologische Perspektive geteilt. Was ist deine Empfehlung oder wie gehst du damit um?
Naja, ich habe gemerkt, dass für mich die Umgebung, in der ich am besten funktioniere, eine ist, wo du diese zwei Welten miteinander voneinander trennen kannst, wo du, glaube ich, einen extrem starken sozusagen Leistungsanspruch hast, der auch messbar sein will und sagen will, wir haben jetzt echt was gerissen hier, aber gleichzeitig, und das mit heißem Herzen zu machen, aber gleichzeitig den kühlen Kopf zu behalten, dass man sagt, okay, und trotzdem kann man immer wieder sich die Frage stellen, war das schon gut genug, was können wir besser machen? Und ich glaube, es hat letztendlich was mit den Menschen zu tun, mit denen man sich umgibt und auch mit den Menschen, mit denen du dann am besten funktionierst. Und meine Lösung ist wahrscheinlich, eine Organisation zu schaffen, wo letztendlich mehr Schizophrene wie ich sind, die eben versuchen, beides zu erreichen, weißt du? Die sagen, okay, wir haben irgendwie ein Stück weit diesen verbissenen Leistungsanspruch der Privatwirtschaft und setzen das aber für coole, wichtige, warme Themen ein. Sozusagen ein kalter Ansatz für ein heißes Thema.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Rationaler Ansatz, kalt hört sich so kaltherzig an.
Ja,
rationaler Ansatz. Okay, womit wir ja direkt bei Impact gelandet sind, würdest du sagen, dass du diese Erkenntnisse so astrein umsetzen kannst? Ich finde es total spannend, weil deine Beobachtung würde ich total teilen. Das ist eins zu eins und ich glaube, dass wir an einer ähnlichen Herausforderung stehen als Organisation, weil die meisten, die hier arbeiten, kommen aus der Privatwirtschaft. Das heißt, sie bringen einen bestimmten Anspruch mit und trotzdem merkst du, dass dieser Sektor irgendwie sowas wie eine Sogwirkung hat, sich so sehr mit seinem Job zu identifizieren. Das macht es eben sehr schwierig, das, was du eben beschrieben hast. Und ich bin da auf der Suche nach einem guten Weg und mal besser und mal schlechter damit unterwegs. Aber du würdest sagen, dass es für dich so funktioniert?
Ja.
Okay, war eine geschlossene Frage, total amateurhaft, so Interview 1.0 Regel.
Aber ist doch schön, dass ich einfach mal Ja sagen kann.
Was macht ihr genau?
Also Impact ist eine Hilfsorganisation, die denkt, sie wäre eine Venture Capital Bude.
Ja.
Wir sind die ersten in Deutschland, die aus Spenden Beteiligungen an afrikanischen Startups machen. Also in dem Sinne sind wir eine Hilfsorganisation. Wir wollen Armut bekämpfen. Und zwar da, wo Menschen von weniger als $2 am Tag leben. Mhm. Und typischerweise macht man das mit einem Projekt. Sammelst Geld ein, packst es ins Projekt. Irgendwann ist das Geld alle und das Projekt zu Ende und du fängst wieder von vorne an. Neues Geld, neues Projekt, oft am selben Ort. Mhm. Und das ist nicht die beste Art, mit Geld umzugehen, finde ich. Die beste Art, mit Geld umzugehen, ist, du setzt es so ein, dass es weiterwirken kann. Und das ist eine Investitionslogik. Das Problem ist, in Deutschland darfst du das eigentlich nicht. Du darfst Spenden nicht investieren, weil das Finanzamt sagt, du hast das Geld ja nicht ausgegeben.
Ja, du das sagst, Gebot der Mitten, der
Zeitnahmen-Mittelverwendung, genau. Innerhalb von 2 Jahren muss das Geld weg sein. Und wir sagen dann, ja, wir haben es ausgegeben, es arbeitet. Das Finanzamt sagt, nee, die Anteile stehen ja noch in euren Büchern. Und da haben wir ein Finanzamt-Hack geschaffen, der uns als erste deutsche Hilfsorganisation das vom Finanzamt verbriefte Recht gibt, aus Spendenbeteiligung zu machen.
Nämlich wie?
Mit dem Argument, und da haben wir so ein bisschen, glaube ich, mit sehr viel pro bono Unterstützung von einer renommierten Anwaltskanzlei, die Bundesregierung oder das Finanzamt mit den entwicklungspolitischen Grundsätzen der Bundesregierung geschlagen. Dass wir gesagt haben, okay, wenn Armutsbekämpfung gemeinnützig ist und wenn wir akzeptieren, dass ein Job der beste Weg aus der Armut ist und wenn wir gleichzeitig wissen, dass 9 von 10 Jobs in Entwicklungsländern von privatwirtschaftlichen kleinen Unternehmen geschaffen werden, die Geld zum Wachsen brauchen, dann muss doch eigentlich die Finanzierung dieser Unternehmen auch gemeinnützig sein, wenn es nämlich dazu führt, dass die Jobs schaffen können, die aus der Armut führen. Und darauf haben sie sich eingelassen.
Wirklich?
Ja.
Haben einen guten Tag gehabt.
Ja, wir haben da auch echt fast ein Jahr lang dran gearbeitet. Ich finde das geradezu offensichtlich banal, ging aber in der Gemeinnützigkeit nicht. Und deshalb ist das, was Impact jetzt macht, der Versuch, Entwicklungszusammenarbeit neu zu denken, nämlich dahin zu gehen, wo Armut herrscht, aber ein neues Werkzeug anzubieten, nämlich Unternehmer zu finden und deren Ideen zu finanzieren. Das Letzte, was Afrika braucht, ist der alte weiße Mann, der mit guten Tipps und Ratschlägen kommt. Und ehrlich gesagt, das Letzte, was die brauchen, ist irgendjemand, der dann einen Brunnen bohrt oder eine Schule baut. Was ich wirklich meine aus tiefstem Herzen, ist, dass sozusagen der afrikanische Kontinent Probleme hat, ja, aber im Zweifelsfall seine Probleme gut selbst kennt und vor allem die Lösung dafür hat. Und diese Lösungen sind teilweise unternehmerische Lösungen. Und viele Gründerinnen und Gründer, mit denen ich spreche, die sagen mir, wir arbeiten nicht gerne mit NGOs zusammen. Es bringt nicht das Beste aus uns raus. Wir wollen ernst genommen werden als Unternehmer und als Gründer. So. Und all dem liegt zugrunde dieses Gefühl, was ich habe, ist, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben verdient. Und wir in Deutschland in der Lotterie des Lebens gewonnen haben und unglaublich privilegiert sind. Und die Frage, wie du jedem Menschen diese Würde geben kannst, die treibt mich an. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist, Würde fängt mit dem Job an. Denn wenn du einen Job hast, dann hast du eigenes Geld und kannst selbst entscheiden, was du damit machst. Und bist nicht von Almosen abhängig. Und das war ein bisschen sehr ausgeholt, aber die Gründungsgeschichte von Impact.
Ich habe mir viele Fragen gemerkt. Nummer 1, also ich habe das richtig verstanden, ihr sammelt Spenden ein. Diese Spenden investiert ihr dann quasi als Risikokapital und eure Begründung für das Finanzamt, warum das funktioniert, ist, dass ihr sagt, wenn Entwicklungshilfe heißt, vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, dann ist die Investition in Firmen vor Ort, die Arbeitsplätze schaffen, Entwicklungshilfe.
Ja, wenn sie in Gegenden von Armut stattfinden. Wenn wir jetzt anfangen würden und sagen würden, wir wollen gerne irgendwie ein Rüstungsunternehmen in Deutschland finanzieren, dann natürlich nicht. Aber wenn
schafft auch Arbeitsplätze.
Ja, schafft auch Arbeitsplätze, hat aber mit Gemeinnützigkeit nichts zu tun, hat vielleicht andere Gründe. Und deshalb ist unser Modell natürlich nur da relevant, wo Armut herrscht. Und wo du sagen kannst, die Unternehmen, in die wir investieren, bekämpfen die Armut, weil sie Jobs schaffen in Gegenden, wo die Leute keine Jobs haben. Und da macht dieses Modell Sinn. Die Gemeinnützigkeit, das gehört ja auch noch mit zu der Geschichte, funktioniert natürlich nur dann, wenn wir selbst davon nicht profitieren. Und auch ehrlich gesagt unsere Spender nicht davon profitieren. Wir nehmen Gelder ein und dafür gibt es eine Spendenbescheinigung. Und du kriegst die Hälfte oder 40% oder was auch immer vom Finanzamt zurück. Und dieses Geld investieren wir und es bleibt in unseren Büchern und wir helfen den Unternehmen mit Geld, aber eben auch mit operativer Hilfe und Unterstützung zu wachsen und erfolgreich zu sein. Und erfolgreich sind sie dann, wenn sie Jobs schaffen, aber eben auch, wenn sie sich irgendwann neudeutsch am Kapitalmarkt refinanzieren können, also wenn sie echtes Investorengeld kriegen, kein gemeinnütziges von uns. Und das ist der Moment, wo wir einen Exit machen, genauso wie jeder Risikokapitalgeber, mit dem Unterschied, dass wir das Geld eben nicht rausnehmen für uns. Es bleibt im System und finanziert die nächste Generation
von Startups. Also es ist im Grunde ein Perpetuum mobile, wenn es gut läuft.
Ja, ganz so schön ist es natürlich auch nicht, denn wir
haben es schön gedacht.
Ja, es ist ja auch eigentlich so. Aber es wird sich halt nie selbst finanzieren können, denn die Arten von Unternehmen, in die wir investieren, sind ja die, die noch ein bisschen zu klein sind, noch ein bisschen zu früh, vielleicht ein bisschen zu riskant, dass sie eben privates Kapital eben noch nicht anziehen.
Also ihr seid quasi aus Investorensicht, seid ihr sowas wie ein Early-Stage-Investor?
Genau.
Okay. Ja. Was ja aber auch für euch heißt, dass ihr mit dem Risiko lebt. Ich glaube, gängige Regel war, 7 von 10 fallen aus, 2 halten sich selber, einer kommt zurück.
Ja, und typischerweise ist der eine, der zurückkommt, muss dann 10-fach zurückkommen.
Exakt.
Und das werden wir nicht schaffen, weil die Art von Unternehmen, in die wir investieren, nicht die hyperskalierbaren Fintechs in Nigeria sind, die kriegen schon Geld. So. Sondern das Landwirtschaftsstartup auf dem Land von einer Frau gegründet. Und wir haben jetzt unseren ersten Exit gerade verhandelt, kriegen auch die ersten Gelder gerade zurück. Wir kriegen mehr zurück, als wir eingezahlt haben, ungefähr 20% mehr. Und das ist für uns super. Du kannst damit den ganzen Fonds nicht decken. Das ist aber nicht weiter schlimm, wenn du eine Hilfsorganisation bist. Oder andersrum. Ein Investor, der 10% verliert, ärgert sich. Mhm. Eine Hilfsorganisation denkt sich, wie geil ist das denn? 90% sind noch da. Du hast, das ist eh schon schwer genug. Ja? Und dann machst wenigstens sozusagen aus mit Geldern, die ja da sind. 5 Milliarden in Deutschland werden jedes Jahr gespendet. 10 Milliarden werden von Unternehmen gespendet. Das gibt ja Geld. Und viele, die spenden, machen das irgendwie für den lokalen Fußballverein, das ist ja auch gut. Oder bei Krisen spendet man das auch gut. Aber es gab eben bisher kein Angebot für unternehmerisch denkende Menschen, die gesagt haben, Mensch, irgendwie, Opa hatte Hilfe, als er seine Firma gegründet hat, oder ich hatte Hilfe, als ich meine gegründet habe, oder was auch immer. Und da will ich gerne was zurückgeben, indem ich Unternehmertum fördere. Und das ist ein neues Angebot und eins, wo es auch viele Leute gibt, die sagen, investieren auf eigene Rechnung mache ich schon genug. Das ist sozusagen mein soziales Engagement. Aber es soll genauso werthaltig, genauso anspruchsvoll sein und soll auch genauso messbar sein. Wir fragen, okay, funktioniert das jetzt? Habt ihr da auf die richtigen Pferde gesetzt? Wie viele Jobs schaffen die denn? Wie viele davon sind erfolgreich? Mhm. Und ich glaube, das macht nicht nur ökonomisch Sinn, sondern es ändert auch die Augenhöhe mit dem afrikanischen Kontinent, weil du plötzlich nicht mehr sagst, wir geben und ihr seid bitte dankbar und schreibt einen Projektbericht, sondern es bedeutet, ja, wir haben das Geld, aber ihr habt das Business. Geil, können wir zusammenarbeiten.
Ja, gemeinsam und ich stehe doch in der Pflicht, irgendwie Geld zurückzubringen im Zweifelsfall, weil ja. Also mit einem Investoren, den ich drin habe, der Geld reingibt, ist auch immer die Erwartungshaltung verbunden, dass Geld zurückfließt.
Ja, mit dem Unterschied, dass wir dieser Investor sind und wir sind da ziemlich tough, ehrlich gesagt. Mhm. Die Leute, die uns das Geld geben, nicht. Die sind dann die Spender, die eine Spendenbescheinigung kriegen.
Wie kommt ihr an die Spender? Und vor allem, ich glaube, die Frage schwebt so gerade ein bisschen darüber. Von welchen Größenordnungen reden wir? Also wie groß ist euer Fonds? Wie viel Geld ist da drin?
Also wir sind noch eine kleine Organisation. Uns gibt es jetzt noch nicht mal 6 Jahre. Und wir haben uns jedes Jahr verdoppelt bisher. Und werden uns in diesem Jahr auch wieder verdoppeln. Und sind jetzt schon bei Einnahmen von in diesem Jahr 2 Millionen. Letztes Jahr 1 Million. Nächstes Jahr dann vielleicht 4 Millionen. Und wollen einen Großteil davon investieren.
Also Einnahmen Jahr, über Spenden.
Einnahmen über Spenden. Wir haben, also wenn es jetzt ein bisschen technisch wird, wir haben verschiedene Finanzierungsquellen. Wir kriegen staatliche Unterstützung. BMZ, Bildungsministerium, GIZ. Mhm. Und die haben uns zu Anfang stark gefördert. Das wollen wir jetzt auch selbst ein bisschen runterfahren. Denn du kannst nicht einerseits sagen, wir wollen Entwicklungshilfe neu denken und weg aus dem Projektgeschäft und dann sagen, könnt ihr ein Projekt von uns finanzieren?
Hinter vorgehaltener Hand bist nicht der Erste, der das sagt, der hier sitzt.
Ja, okay. wobei, ich finde das ja gut, nicht? Aber du darfst dir auch nicht sozusagen, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in Abhängigkeiten
begibt.
Deshalb ist die zweite Finanzierungsquelle, und die hat mich am meisten gewundert eigentlich, sind Hilfsorganisationen. Wir haben jetzt eine sehr große, schöne Zusammenarbeit beschlossen mit SOS Kinderdörfern. Und da denkt man auf den ersten Blick, was soll das denn jetzt? Ne? Aber die Logik ist total bestechend, finde ich. Die sagen nämlich, kümmern uns um Kinder und wir schaffen ein liebesvolles Zuhause, bis die Kinder 18 sind. So, und dann sind sie aus der Schule raus, aus dem Dorf raus, stehen auf der Straße und finden keinen Job. Und SOS Kinderdörfer sagt, wir sind zwar gut bei den Kindern, aber wir können keine Jobs schaffen. Aber wir als Impact sind gut darin, Unternehmen zu identifizieren, die Jobs schaffen. und mit denen gemeinsam Jobs zu schaffen. Das heißt, die geben uns jetzt Geld und wir geben ihnen Jobs zurück. Nicht eins zu eins, aber in den Gegenden, in denen sie aktiv sind. Und das ist sozusagen eine spannende, das machen wir mit Brot für die Welt zum Beispiel auch. Das ist eine unerwartete Finanzierungsquelle. Die eigentlich spannendste sind Privatspender. Und das sind häufig Leute, die immer Leute, die sagen, ich will spenden, ich will mich engagieren. Viele, die sagen, ich bin aber nicht so richtig überzeugt, dass so die klassische Entwicklungshilfe das Richtige für mich ist und wer weiß, die Projekte, wie effizient ist es und so. Ich will das gar nicht kritisieren, aber es gibt Leute, die halt sagen, da muss es doch einen neuen Weg geben. Und für den haben wir jetzt erstmalig ein Angebot. Und merken, dass dieses doch sehr rationale Modell auch nicht jeden anspricht. Also wenn du in der Entwicklungshilfe Spenden einsammeln willst, dann ist es, das funktioniert leider am besten, das Kind mit den traurigen Augen und dem Blähbauch und sagt, ich habe Hunger, bitte hilf mir. Oder vielleicht auch irgendwie das lächelnde Mädchen im Kornfeld, die sagt, ich muss jetzt nicht mehr 2 Kilometer zum Fluss laufen, weil ich einen Brunnen im Dorf habe. Beides sendet die falsche Botschaft und beides ist gefährlich für das Narrativ von Afrika, weil es einen Teil dieses Kontinents abbildet, aber eben nur einen kleinen Teil. Und das, was wir versuchen, ist ein Stück weit rationaler. Und da merken wir, dass so unternehmerisch denkende Menschen darauf anspringen und die spenden zwischen 20 Euro im Monat und 800.000 Euro.
Wenig. Kommt jemand um die Ecke und sagt, ich habe gerade 800.000 Euro rumliegen.
Naja, rumliegen nicht. Aber ja.
Ich kenne auch Leute, die haben 800.000 Euro rumliegen.
Also, soll es geben. Ja, es ist so wenig. Die typische Spende in Deutschland sind 30 Euro. Pensionierte Lehrerin an Weihnachten für Brot für die Welt. So, das ist der Standard. Unsere Durchschnittsspende hat wahrscheinlich 2 Nullen dahinter. Aber alles ist super. Und ein Student, der 20 Euro im Monat spendet, ist mir fast lieber. Ja, na gut. Also, ja. Doch, genauso lieb.
Genauso lieb.
Wie jemand, der sagt, ich will das mit 100.000 Euro unterstützen. Ist natürlich so, wenn jemand viel gibt, dann kann er mitwirken. Dann kann er zum Beispiel, wir haben eine Stiftung, eine Unternehmensstiftung, die uns unterstützt. Sie hat gesagt, wir haben das Ziel Umweltschutz, wollen mit euch internationalen Umweltschutz aufbauen und wir machen ein gemeinsames grünes Portfolio von grünen Unternehmen, die wir vorschlagen und die sagen, ja, finden wir gut, unterstützen wir. Nee, passt uns nicht, unterstützen wir nicht. Und insofern gibt es davon bis alles. Aber das ist unsere Finanzierungsquelle.
Wenn du sagst, ihr schlagt die Unternehmen vor, kurze Antwort, wie viele Unternehmen habt ihr bis jetzt gefundet?
Wir haben jetzt ein aktives Portfolio von 10 Unternehmen.
Okay,
und jetzt die Frage. Frag mich nächste Woche nochmal, dann kommen 3 dazu, neue. Die haben wir gerade, sind wir gerade in den letzten Verhandlungen. Bis Ende des Jahres wahrscheinlich nochmal 5, dann sind wir bei 15.
Wie findet ihr die?
Also auch da, wir finden die lokal mit unseren lokalen Teams. Also ich glaube das ja wirklich, dass ein weißer Mann jetzt nicht gebraucht und gewollt ist. Was ich hier mache in Deutschland ist Fundraising. Jetzt rede ich mit dir, vielleicht hört jemand zu, der sagt, Mensch, das ist gut.
Vielleicht hat jemand 800.000 Euro rumliegen.
Aber auch wenn er 50 hat. Reisen.
Ja, genau.
Und die Auswahl der und Betreuung der Unternehmen machen wir vor Ort. Ich habe eine großartige Kollegin, Sheila Birungi aus Uganda, hat in England studiert, kennt beide Welten, kommt aus dem Startup-Umfeld und kennt wahrscheinlich die Startup-Szene in Afrika besser als die meisten anderen. Solche Leute finden wir, weil die sagen, Mensch, das wäre doch, eigentlich ist es doch cool, dass wir jetzt mal in eine andere Art von Unternehmen investieren können, die wirkliche Wirkung vor Ort haben und nicht die berühmten Fintechs. Also insofern sind unsere Türen immer offen. Wir gucken uns wahrscheinlich alle 2 Monate 100 Pitch-Decks an, reden mit Unternehmern, Gründerinnen und Gründern und da kommen dann 1 oder 2 Unternehmen bei raus, wo wir sagen, ja, da steigen wir ein.
Was ist der Sweet Spot? Also wo investiert ihr, in welcher Größenordnung?
Also unsere Beteiligung, wir machen in aller Regel Direktbeteiligung, 100 bis 200.000 Euro pro Unternehmen für eine Minderheitsbeteiligung und kriegen da vielleicht 10% für. So. In einem Unternehmen haben wir mal 1%, im anderen haben wir 20, aber 10% ist eigentlich ganz gut. Das heißt, das Unternehmen, die eine Bewertung von 1 Million oder 2 Millionen haben. Wir suchen lokale Gründer mit lokalen Ideen für lokale Märkte. Unternehmen, die in Gegenden von extremer Armut operieren und entweder Menschen einstellen, die arm sind, oder Produkte und Dienstleistungen schaffen, die wiederum Menschen aus der Armut führen. Und das ist von bis. Das ist sozusagen ein Maschinenbauer im Tigray, der Kriegsregion in Äthiopien, der macht Bäckerei-Rührmaschinen und jede Maschine, die der verkauft, gibt der Bäckerei die Möglichkeit, 3 neue Leute einzustellen, weil sie jetzt weniger kneten müssen und mehr verzieren können. Kekse zum Beispiel. Oder das ist ein Bauer, der Regenwasserauffangbecken mit solargetriebener Tröpfchenbewässerung macht. Der schafft Jobs, weil er wächst. Aber jeder Bauer, jede Bäuerin, die seine Bewässerung nutzt, kann jetzt nicht nur einmal im Jahr Zuckerrohr anbauen, sondern 3-mal im Jahr. Und kann zum Beispiel Erdbeeren anbauen, die sie für ein paar Dollar auf dem Markt verkauft und damit aus der Armut raus ist. Denn ein paar Dollar Erdbeeren am Markt verkaufen sind im Zweifelsfall die Schulgebühren für die Kinder und die Medikamente für die kranke Mutter und vernünftige Ernährung 3-mal am Tag. Also das macht einen echt irren großen Unterschied, weil die Hebelwirkung halt sehr groß ist.
Ich finde es total spannend. Mich hast du total. Wir kommen ganz langsam zum Ende und ich habe noch 2 Fragen für dich. Also ich habe 1000 von Fragen im Kopf, die müssen wir alle vertagen. Aber Frage Nummer 1, in abgewandelter Form, weil ich sie sonst anders stelle. Wenn ich dir jetzt 1 Million Euro geben würde zum Investieren, was wäre ein Feld oder was wäre eine Firma, wo du sagen würdest, ey, da fehlen mir gerade 1 Million Euro, aber das würde ich jetzt sofort machen?
Das ist gar keine hypothetische Frage. Also wir haben...
Doch, ist es, weil ich habe keine
1 Million. Ach so, schade. Gut. Aber dann ist es keine hypothetische Antwort. Ich bin jetzt gerade vor 3 Tagen aus Tansania zurückgekommen. Wir hatten vor einer Woche unser sogenanntes Investment Committee Meeting und haben uns da 4 Unternehmen ausgesucht. Und diese 4 Unternehmen brauchen insgesamt wahrscheinlich ungefähr 1 Million. Und die einen machen eine hybride Gesundheitsvorsorge in Tansania. Die haben eine Klinik mit angeschlossener Telemedizin. Cooles Geschäftsmodell, kann man auch 1 Stunde drüber reden. Und bringt sozusagen die medizinische Versorgung aufs Land, im Land. Die andere ist eine Jobvermittlungsplattform, die Kandidaten ausbilden und schulen, damit sie sich erfolgreich um Jobs beschäftigen können. Das ist bei Tansania. Mhm. Dann haben wir ein Unternehmen in Äthiopien, die machen Biopestizide. Auch total cool. Und damit Ertragssteigerungen von bis zu 50%. Ganz einfaches, manuelles Geschäft, aber eins, was total wichtig ist, weil es an Düngemitteln und Pestiziden und Herbiziden fehlt. Wenn du das mit Bio machst, hast du sozusagen eine nachhaltige Lösung. Ja, und das dritte klingt ein bisschen merkwürdig, das ist ein Eiscreme-Hersteller in Äthiopien. Die machen so Popsicles, so kleine so Lutscheis. Und zuerst habe ich gedacht, so, was soll das denn jetzt eigentlich? Aber die Idee dahinter ist, dass sie eine neue Art von Vertriebsstruktur aufbauen mit Kühlkiosks. Es gibt so bei kleinen Garstuben gibt es das schon, an allen Straßen ein Feuer und da wird irgendwas zum Mittag gebraten. Und wenn du das Gleiche in der Kühlkette machen kannst, ist dieses Eis eigentlich nur das trojanische Pferd, um Tausenden und Zehntausenden von Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn sie wenig ausgebildet sind, Straßenverkäufer zu werden mit Produkten, die dann, weil sie rein natürlich sind, auch noch gesund sind. Also, musst du jetzt nicht in alle investieren, aber wenn ich jetzt die Millionen hätte, die 4.
Ja, würde ich alle 4 mitnehmen. Ist wirklich extrem spannend. Ein super spannendes Feld, dem ihr euch da widmet. Meine letzte Frage für dich. Du hast dich am Anfang gefragt, hast du mich gefragt, ob ich so eine Standardfrage habe, auf die du dich vorbereiten kannst. Und ich habe dir gesagt, ja, habe ich, aber ich sage sie dir nicht. Sie kommt jetzt. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Mit Johnny Cash, Ring of Fire.
Warum?
Weil das sozusagen meine möchte gern Hippie, Surfer und Gitarrenspieler Seele zum Klingen bringt. Ich weiß, es ist ein bisschen cheesy, aber ich höre es nun mal einfach gern.
Mit dem Song im Ohr. Till, danke dir für das schöne Gespräch.
Danke.
Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.